Ich selber war einfach am meisten davon beeindruckt, so von seiner Willensstärke und dieser Unbeirrbarkeit, die er verkörpert. Der wohnt selbst im Camp, ist selbst geflohen, hat schlimmste Gewalterfahrungen mitgemacht und leistet einen unglaublich integralen und professionellen Job.
Notaufnahme, der Podcast von Ärzte ohne Grenzen.
Stell dir vor, du lebst in einer provisorischen Bambushütte. Jedes Jahr ist während der Regenzeit alles nass und feucht. Deine Kleidung, dein Bett, alles. Und ganz egal, ob es regnet oder nicht, durch die extrem hohe Luftfeuchtigkeit bist du ständig klitschnass. Wenn du Wasser zum Trinken oder Kochen brauchst, musst du raus, zu einer der Wasserstellen und wirst wieder völlig durchnässt. Wenn du auf die Toilette musst, musst du wieder raus und zu einer der zentralen Latrinen, die häufig verstopft und nicht funktionsfähig sind. Und du bist wieder nass bis auf die Knochen. Und dann kommst du zurück in die Bambushütte, in der auch alles feucht ist. So geht es über 1 Million Menschen im größten geflüchteten Camp der Welt. Und damit herzlich willkommen zur heutigen Folge der Notaufnahme. Mein Name ist Anna Duschimi und ich bin Autorin und Moderatorin.
Und ich bin Christian Katzer, Co-Moderator und der Geschäftsführer von Ärzte ohne Grenzen in Deutschland.
Und in dem Camp, von dem ich gerade gesprochen habe, hat unsere heutige Gästin gearbeitet. Ich freue mich, von ihr mehr über das Leben im Camp in Bangladesch zu erfahren.
Da freue ich mich auch schon total drauf. Jana Tschirnoch, eine Kollegin, ist heute bei uns zu Gast. Sie ist humanitäre Beraterin. Jana war mit Ärzte ohne Grenzen bereits mehrfach im Einsatz und hat sich für die Belange der Menschen in der Ukraine eingesetzt, für Geflüchtete auf Rettungsschiffen und zuletzt hat sie sich für die Rohingya in Bangladesch stark gemacht. Im Laufe dieser Folge werden wir noch ganz konkret erfahren, was sie genau macht, worum ihre Arbeit überhaupt so wichtig ist und warum diese Arbeit gleichzeitig manchmal wie ein Kampf gegen Windmühlen ist. Herzlich willkommen, liebe Jana. Schön, dass du heute bei uns bist.
Hallo Jana.
Hallo ihr beiden. Ich freue mich, hier zu sein.
Liebe Jana, wir sprechen ja heute von einem Superlativ, vom größten geflüchteten Camp der Welt. Über 1,2 Millionen Menschen in einem Camp und die meisten leben dort schon seit über 8 Jahren. Wie kann man sich so, ja, so was Riesiges, Gewachsenes, aber immer noch Provisorisches vorstellen?
Ich glaube, neben der krassen Luftfeuchtigkeit, die sich irgendwie direkt, wenn man aus dem Flugzeug steigt, so wie ein schwerer Mantel um einen legt, war es auf jeden Fall die erste Fahrt mit dem Auto in Richtung Camp. Also man fährt von Cox's Bazar, das ist die nächstgelegene Küstenstadt, so 1,5 Stunden zu den Camps, obwohl es eigentlich echt nur 35 Kilometer wären, also keine lange Strecke, aber die Straßen sind so schlecht und eng gebaut, der ganze Verkehr, das dauert dann echt eine ganze Weile. Und dann auf einmal sieht man die ersten Hütten, die am Straßenrand auftauchen, umgeben von Stacheldrahtzaun. Und man weiß, okay, das ist jetzt der Anfang des Megacamps. Man sieht Checkpoints, Tore und eben diese ganzen Behausungen, die echt dicht an dicht gebaut sind. Bambushütten mit so UNHCR-Planen, die als Dächer dienen. Und es hört einfach kilometerlang nicht mehr auf. Es gibt so ein paar Hauptstraßen, aber ansonsten echt so kleine verschlungene Wege und irgendwann kommt man mit dem Auto nicht mehr weiter und dann geht's eigentlich auch nur noch zu Fuß, vor allem zum Beispiel in der Regenzeit. Das überwältigt einen natürlich im ersten Moment und ich habe irgendwie lange überlegt, mit was man das so vergleichen kann. Also wie kann man das verständlich machen für die, die eben nicht da gewesen sind, da sein werden. Und es ist quasi wie, als wäre, würde die Bevölkerung von Köln auf dem Frankfurter Flughafen leben.
Krass.
Genau. Diese Menschen leben dann eben in den provisorischen Bambusunterkünften und da gibt's keine mehrstöckigen Gebäude. Das sind alles Bambushütten und das macht das Ganze natürlich nochmal viel enger, viel, viel dichter.
Die gesamte Kölner Bevölkerung auf dem Frankfurter Flughafen ist echt heftig, finde ich. Aber vielleicht gehen wir mal ganz kurz darauf ein, warum diese Menschen überhaupt in Bangladesch sind und warum dieses Camp so groß ist, also so viele Menschen dort leben. Dafür hören wir uns ganz kurz ein paar Hintergrundinformationen an.
Die Volksgruppe der Rohingya ist eine muslimische Minderheit in Myanmar. Vor mehr als 40 Jahren entzog ihnen Myanmar die Staatsbürgerschaft und damit ihre Grundrechte und jeglichen Schutz. Es folgten Jahrzehnte der Gewalt, Vertreibung, Diskriminierung und Ausgrenzung, die bis heute andauern. Die Rohingya gelten als die größte staatenlose Gemeinschaft der Welt. Bis heute gibt es keine genaue Zahl darüber, wie viele Rohingya es tatsächlich gibt. Schätzungen gehen von etwa 2,8 Millionen Menschen aus. Doch diese Zahl bleibt unsicher, denn es ist extrem schwierig, Menschen zu zählen, die sich verstecken müssen, um zu überleben. Immer wieder kam es zu größeren Fluchtbewegungen der Rohingya, besonders in Richtung Bangladesch. Bereits Anfang der 1990er Jahre entstand dort das Geflüchtetencamp Kutupalong, als ca. 250.000 Rohingya ins Land flohen. Doch die Weltöffentlichkeit nahm erst 2017 richtig Notiz von ihrem Schicksal. In diesem Jahr ereignete sich ein Massenexodus, ausgelöst durch eine gezielte Kampagne des Militärs in Myanmar, das die Rohingya mit extremer Gewalt vertrieb. Damals flohen innerhalb weniger Tage rund 800.000 Rohingya nach Bangladesch. Barfuß und mit wenigen Habseligkeiten flohen sie über den Grenzfluss. Seitdem leben die Geflüchteten in einem Camp in provisorischen Bambushütten hinter einem Zaun. Sie sind in Bangladesch nur temporär geduldet. Doch ohne Papiere und ohne Lobby gibt es für die Millionen Menschen im Camp keine Perspektive.
Puh, das sind echt ganz schön heftige Zahlen.
Absolut. Und das Problem ist ja auch wirklich, dass die Menschen nicht mehr nach Myanmar zurück können. Ja, erstens, weil dort wirklich ein schrecklicher Bürgerkrieg herrscht. Und zweitens, weil dort niemand für ihre Sicherheit garantieren kann. Die Häuser sind niedergebrannt, in denen sie gelebt haben. Sie haben einfach keinen Ort, in den sie zurückkehren können und sicher werden. Und andererseits sind sie in Bangladesch, wie wir gerade gehört haben, maximal geduldet. Ja, also haben einen Status, der wirklich sehr dürftig ist. Bangladesch hat kein nationales Asyl- oder Flüchtlingsrecht. Die Rohingya sind eigentlich einfach nicht willkommen. Mhm. Und es wird alles versucht von der Regierung von Bangladesch, das so temporär wie möglich zu halten. Das kennen sich vielleicht einige auch aus anderen Kontexten. Alles, was Anreize schaffen könnte, da zu bleiben, wird kaputt gemacht. Ja, daher können die Rohingya im Land einfach keinen Fuß fassen. Ja? Wir sehen einfach das Gegenteil davon, dass dazu führt, dass die Menschen sehr vulnerabel sind für Ausbeutung, weil sie sich halt auf dem informellen Arbeitsmarkt beschäftigen müssen. Die dürfen nicht richtig arbeiten, aber es gibt einen informellen Arbeitsmarkt, wo sie natürlich einfach der Willkür ausgesetzt sind. Hm. Das heißt aber auch zum Beispiel, dass sie keinen Zugang zu Bildung haben, dürfen, wie gesagt, nicht offiziell arbeiten, haben keinen Zugang zu medizinischer Versorgung und sie haben keine Bewegungsfreiheit. Ne? Wir haben von Jana ja auch gerade gehört, dass das Camp mit einem Zaun umschlossen ist und mit Stacheldraht. Also da geht es auch darum, dass die Leute nicht raus können. Nicht nur, dass sie geschützt sind, sondern auch, dass sie nicht raus können. Dadurch, dass sie auch keine Ausweise oder ähnliches haben, dürfen sie sich nicht außerhalb vom Camp aufhalten und sind überall wirklich mit großer Ungleichbehandlung konfrontiert und in absoluter Abhängigkeit von internationaler Hilfe.
Ich finde das so krass, weil das, worüber wir sprechen, ne, Zugang zu Bildung, offiziell arbeiten dürfen und Zugang zu Basis oder zu medizinischer Versorgung, das sind ja keine krassen Privilegien in dem Sinne. Also das ist ja das Mindeste, was Menschen, was Geflüchtete bekommen sollten, wenn sie fliehen. Also um vielleicht noch mal ein bisschen besser zu verstehen, wie die Menschen jetzt in dieser total unsicheren Situation leben, lass uns doch noch mal einen Blick ins Camp werfen, Jana. Kannst du uns das so ein bisschen beschreiben? Haben die Menschen dort Strom? Wo gibt es Wasser? Wir haben ja von den Wasserstellen gehört. Wie weit sind die auseinander? Wie organisieren sich die Leute, die Familien und die Kinder? Also gibt es vielleicht so informelle kleine Klassen oder so, wo man dann trotzdem irgendwie noch so eine, ja, ein Mindestmaß an Bildung irgendwie sicherstellen kann? Wir haben von den Bambushütten gehört, aber wie sehen die Unterkünfte so innen aus und so weiter? Und wie viele Familien oder wie viele Menschen innerhalb einer Familie wohnen dann zum Beispiel in so einer Bambushütte?
Ja, Christian hat es ja angesprochen, ne, dass von der Regierung in Bangladesch wirklich eigentlich alles darauf ausgelegt ist, dass im Camp keine dauerhaften Strukturen entstehen. Und demnach richtet sich auch das ganze Leben dort. Die Ansage der Regierung war von Anfang an, wir nehmen die Rohingya aus humanitären Gründen auf, aber auf keinen Fall dauerhaft. Und irgendwann müssen die wieder zurück. So. Und das heißt konkret eben, dass die Menschen in diesen Bambusunterkünften leben. Ich habe es vorhin schon angesprochen, die Dächer sind so provisorisch mit UNHCR, also vom UN-Flüchtlingshilfswerk, mit deren Plastikplan verstärkt. Man muss sich vorstellen, Toiletten, Bäder gibt es in diesen Hütten, in diesen sogenannten Shelter überhaupt nicht. Es gibt keine richtigen Küchen. Und genau, ich habe es eingangs erwähnt, diese Luftfeuchtigkeit, die immens hoch ist. Zudem gibt es eine intensive Monsunzeit. Also man muss sich vorstellen, der Regen trinkt dann überall ein. Das ist wirklich alles nass und wird auch nicht mehr trocken in diesem Klima. Und diese Bambusstruktur muss auch jedes Jahr erneuert werden. Also muss man sich mal vorstellen, wie wahnwitzig das ist, dass wirklich ja ein Jahr aus diese Hütten immer wieder neu aufgebaut werden müssen, weil die einfach durchschimmeln. Und genau, und gerade dann eben in der Monsunzeit
Viele von diesen Hütten sind an Hügeln, an Abhängen gebaut und die werden teilweise dann wirklich einfach weggeschwemmt. Und da wohnen dann Familien, aber irgendwie nicht Deutschland-Kernfamilie, sondern Großfamilie. Mhm. Alle zusammen unter einem Dach. Und wie gesagt, es ist eng, es ist feucht, es gibt echt keine Privatsphäre, keinen Rückzug, keinen Ort, der irgendwie eine Pause ermöglicht, an dem man einfach mal für sich sein kann.
Ja.
Zu dieser Luftfeuchtigkeit. Bevor ich nach Bangladesch gefahren bin, habe ich die Info bekommen, dass ich zum Beispiel keine Kleidung mitnehmen soll, die mir wichtig ist, ja, weil die Luftfeuchtigkeit zu hoch ist und in den Wohnungen, in denen wir untergebracht sind, alles zu schimmeln anfängt. Und es war dann auch echt so, ja. Krass. Also während der Regenzeit war es irgendwie so das tägliche Ratespiel nach dem Aufstehen, welches Kleidungsstück oder welches Paar Schuhe jetzt dem Schimmel zum Opfer gefallen ist. Und aber genau, man muss natürlich wissen, wir haben in richtigen Häusern, ja, außerhalb des Camps gewohnt. Das war richtig gebaute Struktur. Und die Rohingya wohnen halt in den provisorischen Unterkünften, die, wie gesagt, jedes Jahr aufs Neue aufgebaut werden müssen, weil sie aufgrund der Witterungsverhältnisse einfach nicht auseinanderfallen. Und dann wird dann sozusagen jedes Jahr neu wird Bambus ausgegeben und die Leute holen sich dann ihre Bambusrationen ab und bauen die Hütte wieder neu auf.
Ja, das ist echt, also ich finde, man kann es sich kaum vorstellen, ne? Also jedes Jahr irgendwie die Wohnverhältnisse ändern müssen. Dann, man ist irgendwie vor Krieg geflohen und lebt da an diesem Ort völlig ohne Aussicht auf Besserung. Und dann, was du jetzt alles gerade erwähnt hast, Jana, das klingt auch so mega gesundheitsschädlich. Also dieses ganze Leben, also ja, ich finde das total schwer anzuhören, ehrlich gesagt. Richtig krass.
Klar, und da sehen wir auch wieder, dass solche Zustände politisch gewollt sind. Ja? Und wir sehen ganz klar, du hast es gerade gesagt, ganz immense gesundheitliche Auswirkungen auf das Leben von Menschen, wenn Flüchtlingspolitik restriktiv gemacht wird, wenn sie abschreckend wirken soll und wenn die Menschen nicht wie Menschen in dem System behandelt werden. Ja, und das ist in Bangladesch so und das ist in vielen anderen Ländern dieser Erde genauso. Aber zurück zu dem Lager in Bangladesch. Also wir als Ärzte ohne Grenzen stehen vor denselben Herausforderungen. Wir bauen auch mit Bambus und anderen Materialien, die halt temporär sind. Und da wird viel improvisiert und das bringt einfach riesen Herausforderungen, was so Instandsetzungshaltung, das kam ja jetzt schon ein paar Mal durch, dass die Sachen einfach alles feucht wird. Dass es alles, was organisch ist, dem Schimmelpilz zum Opfer fällt oder einfach so wegrottet. Ne? Also wir kennen das auch alle hier, wenn halt Sachen länger im Wasser stehen, dann fallen die halt um, so alles, was aus Holz ist und ähnliche Sachen. Ne? Also das rottet einfach weg. Und da sind natürlich die Teams vor Ort ständig dabei, versuchen zu optimieren, die Sachen so lange wie möglich haltbar zu machen. Und wir wollen natürlich dann in den Kliniken aber auch Standards einhalten, ja, Gesundheitsstandards und wollen natürlich nicht oder können auch nicht in Kliniken operieren, in denen Schimmel herrscht, ne, weil das ist ein gesundheitsschädigend in sich selber, also eine Riesenherausforderung. Aber auch wie die Menschen in ihren Bambus sitzen, können wir nichts anderes machen, außer die Strukturen immer wieder aufzubauen, zu erneuern, beschädigte Teile auszuwechseln und sind da permanent am Werkeln und machen und tun, um halt einen Raum zu schaffen, der halt medizinischen Ansprüchen genügt.
Hm. Ja, und Anna, du hast ja auch gefragt, ne, nach sozusagen, wie sieht's im Camp konkret aus, jenseits irgendwie der Unterkünfte. Und da muss man echt auch nochmal sagen, dass das wirklich total basic alles ist, ja. Also um Wasser zu bekommen, müssen die Menschen irgendwie zu zentralen Wasserstellen gehen, die oft super weit weg sind. Es gibt Latrinen, aber eben auch an zentralen Stellen im Camp. Also ich habe ja erwähnt, dass es in diesen Bambushütten, in den sogenannten Shelter eben keine Toiletten oder Bäder gibt. Es gibt zu wenig Latrinen, viele sind eben nicht funktionstüchtig. Das klingt jetzt irgendwie so neutral, aber die sind halt einfach am Überlaufen. Und genau, das ist halt echt ein riesiges Problem, natürlich auch mit Blick auf Hygiene, ja. Aber eben auch sozusagen aus dem Sicherheitsaspekt. Also viele Menschen erzählen uns, vor allem irgendwie Kinder und Frauen, dass sie in der Nacht sich nicht auf diese Latrinen trauen, eben aus Angst vor Übergriffen. Dann gibt's in den Unterkünften ganz einfache Kochstellen, also eben genau keine Küchen. Im Camp wird regelmäßig Gas ausgegeben an die Rohingya. Damit wird dann am Boden gekocht. Aber das ist eben auch gleichzeitig ein Risiko, weil dadurch im Camp es regelmäßig zu Feuern kommt. Und wir dann eben auch in den Krankenhäusern echt zahlreiche, teilweise auch schwerwiegende Verbrennungen behandeln müssen bei den Kindern, Das heißt sozusagen, so wie das, wie die Lebensverhältnisse im Camp und so herausfordernd, die für die Menschen sind, wir sehen die Konsequenzen davon eben dann auch in unseren Krankenhäusern.
Das sind ja echt multiple Probleme und Herausforderungen auf einmal und einfach auch total gefährlich. Ich meine, ich weiß nicht genau, was die Regierung Bangladesch sich denkt, also oder die Beteiligten sich denken, 1,2 Millionen Menschen auf engstem Raum, völlig ohne Perspektive und ohne oder mit sehr wenig Basic Necessities. Irgendwann muss es ja auch irgendwie knallen, denke ich. Also, naja, also das sind so auch so die Fragen, die jetzt gerade so durch meinen Kopf gehen. Aber Christian, ich will nochmal zurückgehen auf das medizinische Angebot von Ärzte ohne Grenzen. Jana hat das ja auch gerade nochmal angesprochen, dass es ja auch zu Verbrennungen kommt und über den Schimmel haben wir auch gesprochen. Wie sieht denn das medizinische Angebot von Ärzte ohne Grenzen ganz konkret im Camp aus?
Also letztendlich, Anna, ist es so, dass wir als Ärzte ohne Grenzen schon seit Anfang der 1990er Jahre aus dem letzten Jahrhundert im Camp arbeiten. Klingt jetzt total lange, ist auch wirklich schon, auch selbst für Ärzte ohne Grenzen, wirklich eine lange Zeit. Mhm. Wie wir vorhin gehört haben, gab es damals auch schon eine große Fluchtbewegung von ca. 250.000 Menschen aus Myanmar nach Bangladesch. Das Angebot haben wir natürlich dann in 2017 stark ausgebaut, einfach wo nochmal richtig, richtig viel mehr Menschen ankamen. Wir betreiben und unterstützen zurzeit 8 Gesundheitseinrichtungen im Camp. Ja, also jetzt wieder zurück zu dem Vergleich, den Jana gemacht hat. Also da gibt es dann 8 verschiedene Kliniken und Krankenhäuser auf dem Frankfurter Flughafengelände. Und weil es so dicht bebaut ist, braucht es auch diese Zahl, weil die Wege einfach dann doch lang sind. Auch wenn die Fläche sehr klein ist, wenn wir es vergleichen, ist es doch für die Leute relativ schwierig, von einem zum nächsten Ort zu kommen. Wenn man jetzt mal bei der Suchmaschine seiner, ihrer Wahl Bangladesch und Rohingya eingibt, dann sieht man auch die Bilder, ja, da sind so Hügel und es ist echt unwegsames Gelände. Also da brauchst du, wir haben ja öfter mal in den Podcast schon darüber gesprochen, dass die Leute schlecht zu den Gesundheitseinrichtungen kommen können, weil die Wege so weit sind. Hier sind sie eigentlich geografisch relativ nah, aber dann trotzdem weit und dadurch gibt es verschiedene Punkte im Camp, wo wir versuchen, Gesundheitseinrichtungen und einfach Gesundheit, ich sag's mal so, anzubieten, wo die Leute halt hinkommen können, wenn sie krank sind. Wir versorgen letztendlich auch die lokale Bevölkerung, ja, also einfach, weil wir wissen, dass es da immer wieder zum Konflikt kommt, was die Rohingya kriegen hier sogar Essen und Gesundheitsversorgung und für uns, die lokale Bevölkerung, gibt es nicht. Deswegen versuchen wir da natürlich auch der lokalen Bevölkerung eine ähnliche Gesundheitsversorgung anzubieten. Wir betreiben Notaufnahmen wirklich, wo so klassisch, ja, die Verletzungen, wir haben es schon gehört, ja, eine Verbrennung, eine Schnittwunde, ein gebrochenes Bein oder ähnliches, akute Fieberanfälle behandelt werden können. Klassisch wie hier Notaufnahmen. Wir haben Geburtsstationen, wir haben Stationen, wo wir speziell uns auf die Behandlung von Kindern spezialisiert haben und natürlich auch Operationssäle. So, das ist halt relativ ausgebaut. Es gibt aber natürlich viel Basisgesundheitsversorgung. Die Verbrennungsopfer, die wir vorhin angesprochen haben, werden versorgt. Und wir sehen auch sehr viele Menschen, die unter Gewalt Trauma erlebt haben, ja, sowohl psychisch als auch physisch, was natürlich auch das enge Zusammenleben wieder mit sich bringt. Wir sehen relativ viel häusliche Gewalt und wir sehen auch viel sexualisierte Gewalt. Und da ist dann natürlich ein wichtiger Bestandteil die Behandlung von Hepatitis C, ja, und dann Prävention und Aufklärung, was psychische Auswirkungen von Gewalt etc. mit sich bringen würde. Und dann kommen wir nochmal dazu, klar, viele Menschen auf engem Raum, kennen wir auch aus anderen Folgen, da kommt es dann zu Ausbrüchen von Masern, Dengue wird gut übertragen, ja, die Mücken finden immer einen Spot zum Leben. Wir sehen extrem viel wässrigen Durchfall und Atemwegserkrankungen. Das hat sehr wohl mit der Enge, auf der die Menschen zusammenwirken, die schlechten hygienischen Bedingungen. Wir haben hier die überlaufenden Toiletten besprochen, die Wasserstellen, die weit weg sind. Also da muss natürlich, wird jeder Wassereimer, der getragen wird, da wird Wasser gespart, wenn dann das Wasser da ist. Was dann natürlich zu Durchfallerkrankungen führt, zu Hauterkrankungen. Wir versuchen dagegen zu wirken, indem wir impfen immer wieder, ja, also auch gerade bei Masern, um da einfach sicherzustellen, dass die, vor allem die Kinder, dass die halt sich von den übertragbaren Krankheiten halt, dass sie da geschützt sind. Und ich hatte es schon mal angesprochen, psychologische Hilfe ist extrem wichtig. Der enge Raum, die vielen Menschen, alle diese Menschen sind Überlebende von extremer Gewalt, die sie entweder bereits vor ihrer Flucht nach Bangladesch in Myanmar erfahren haben oder Gewalt, die sie und ihre Familien während der Flucht erfahren haben oder jetzt hier im Camp, weil auch da herrscht nicht wirklich Sicherheit. Sie sind immer wieder Übergriffen ausgesetzt, sowohl von außen als auch innerhalb des Lagers und zudem kommt noch, was Jana erzählt hat, dass das Leben im Camp einfach menschenunwürdig ist, ja, und was einfach mit sich selber dann Trauma bringt. Das macht die Menschen krank, körperlich, seelisch und überhaupt. Und deswegen braucht es unbedingt ja, eine starke Unterstützung der Menschen in dieser sehr einschränkenden und wenig Hoffnung machenden Situation.
Ja, irgendwann kommt man ja um die Frage nicht mehr herum, ne? Also warum ändert sich denn für diese Menschen nichts? Also warum setzt sich denn niemand dafür ein? Und vielleicht können wir da guten Schlenker machen zu deiner Rolle, liebe Jana. Erzähl doch mal, was ist eigentlich genau deine Arbeit als Humanitarian Affairs Coordinator, glaube ich, ne?
Ja, genau. Also ich glaube, so ganz runtergebrochen kann man sagen, dass meine Rolle es ist, regelmäßig nach den Bedürfnissen der Rohingya zu fragen und diese Bedürfnisse zu verstehen, ja. Also und dann in der Folge politische Strategien zu entwickeln, die eben langfristig an diesen Bedürfnissen ausgerichtet sind. Also das heißt, ich habe viele Gespräche in den Camps geführt, Fragen gestellt, Diskussionsrunden mit verschiedenen Rohingya-Gruppen veranstaltet. Und genau, ich bin aber auch einfach im Camp unterwegs gewesen, um mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, also auch ungeplant, um einfach zuzuhören. Und das bedeutet eben, dass wir so eigentlich mit der Gemeinschaft ganz gut in Kontakt geblieben sind, dass wir eben sicherstellen können, dass was wir an medizinischer Nothilfe anbieten, auch das ist, was gebraucht wird. Ja, das müssen wir auch immer wieder neu überprüfen. Und dass diese medizinische Unterstützung eben auch in Anspruch genommen werden kann, weil sie auf die Situation der Menschen angepasst ist und die Leute erreicht, wo sie eben sind in den Camps. Christian hat ja angesprochen, ne, sozusagen, wie eigentlich kurz die Wege in der Theorie sind, aber wie schwierig es für so viele Leute ist, dann tatsächlich zu den Gesundheitseinrichtungen zu kommen, ja. Gerade wenn sie irgendwie krank, alt sind und so weiter, ja. Und zusätzlich, genau, habe ich eben den humanitären Bedarf, den wir im Camp sehen, die Angebote, die Antworten, die wir darauf haben, ja. An die lokalen Behörden, an die bangladeschische Regierung, aber eben auch an internationale Geberländer kommuniziert. Man muss natürlich als NGO in einem anderen Land eng mit den Behörden vor Ort zusammenarbeiten. Und das war in unserem Fall eben die Regierung in der Hauptstadt in Dhaka, wo ich auch immer regelmäßig war, aber andererseits eben auch die Camp-Verwaltung, ja, also die für die Abläufe im Camp zuständig ist, die dann vielleicht irgendwie neue Kontrollen einführt, einen neuen Checkpoint, von dem irgendwie am Tag zuvor keiner gewusst hat und genau, die Rohingya auf einmal nicht mehr von A nach B können, was eh schon schwierig ist, aber gehen da eben neue Hürden sozusagen eingezogen werden und dann geht es eben darum, dass wir uns dafür einsetzen, dass die wieder abgebaut werden, verhandeln mit den lokalen Behörden und so weiter. Aber auf der anderen Seite ist eben auch die internationale Gemeinschaft, also ne, Geberländer, UN-Agenturen, das sind auch wichtige AnsprechpartnerInnen für uns, mit denen wir viel in Kontakt waren oder mit denen vor allem ich viel in Kontakt waren. Und nur so können wir dann die humanitären Belange von eben über 1 Million Menschen gegenüber den politischen EntscheidungsträgerInnen vertreten und im Fall der Rohingya eben langfristig auf eine Verbesserung der Lebensbedingungen in den Camps hinwirken. Und wir sehen ja vor Ort eben, dass ne, das Leben, Christian hat es gesagt, das Leben in den Camps macht krank. Und diese Durchregulierung des Alltags, dass alles beschränkt ist und beengt, das wirkt sich wirklich auf die Gesundheit der Menschen aus. Und da genau versuchen wir eben anzusetzen.
Total. Ich meine, das ist ein Überleben, aber so richtig nach Leben klingt es halt irgendwie nicht, finde ich. Ne? Haben sich denn die Kürzungen, die von Trump veranlassten Kürzungen, auch da im Camp gezeigt? Also ist das bis dahin sozusagen angekommen, dass man gemerkt hat, okay, das, was ohnehin schon knapp war, ist jetzt noch knapper geworden?
Zu den Hilfsgeldern oder zu den Geldern aus den USA kann man sagen, dass es auf jeden Fall einen direkten, unmittelbaren Einfluss auf die Menschen und das Leben in den Camps in Bangladesch hatte. Mit Ärzte ohne Grenzen sind wir da nicht so direkt betroffen gewesen, weil wir eben Privatspenden finanziert sind. Aber viele Organisationen, die eben Gelder aus den USA erhalten haben, mussten tatsächlich teilweise Programme einstampfen, Mitarbeitende entlassen. Und die UN hat Bangladesch ja auch als Ground Zero dieser Gelderkürzung beschrieben. Genau, das hatte auf jeden Fall massive Auswirkungen auf das Leben der Menschen in den Camps, was Gesundheitsversorgung angeht, speziell sexuelle und reproduktive Rechte. Und ja, das hat wirklich hat Wellen nach sich geschlagen.
Krass. Jana, du hast uns ja gerade so ein bisschen erzählt, was so der Kern deiner Arbeit ist. Hast du denn das Gefühl, dass du mit den richtigen Leuten sprechen kannst, also mit denen, die eben die EntscheiderInnen sind, ne, die Entscheidung treffen und dadurch auch was verändern?
Ich glaube, teils ist die Antwort. Also mit den richtigen Leuten sprechen, ja. Aber dass sich das dann sozusagen in die politische Veränderung übersetzt, die wir sehen wollen, das ist natürlich dann nicht immer unmittelbar der Fall. Es sind oft kleine Schritte, die wir gehen, aber doch auch wichtige, weil sie eben konkrete Verbesserungen im Alltag der Rohingya bringen. Aber natürlich ist es manchmal auch extrem frustrierend, das ist klar. Weil viel unserer Arbeit oder meiner Arbeit passiert ja im Hintergrund. Und diese Arbeit ist eben auf langfristige Veränderungen angesetzt. Und das geht alles nicht schnell. Wir zielen neben den konkreten Verbesserungen eben der Lebensverhältnisse ja auch auf eine Veränderung der politischen Rahmenbedingungen ab, weil wir eben sehen, dass die Leute krank machen und die so einschränkend sind. Und wir müssen irgendwie die Rechtlosigkeit, die Perspektivlosigkeit der Rohingya in Bangladesch angehen. Und dieser politische Wandel ist natürlich in der Regel extrem langsam und da braucht man langen Atem. So, das ist klar. Aber ich habe eben auch das Gefühl, dass wir durch die vielen Gespräche, die wir führen, Analysen, Berichte, die wir schreiben, eben dieses Dokumentieren, dass sich dadurch schon auch was verändert. Manchmal auch nicht, aber das genau. Trotzdem gibt es irgendwie an dieser Arbeit keinen Weg dran vorbei. Und wir versuchen als Ärzte ohne Grenzen eben auf die EntscheidungsträgerInnen einzuwirken, auf langfristige Lösungen und Perspektiven zu drängen und uns so für die Rohingya einzusetzen. Und weil es so ist, wie Christian ja auch gesagt hat, also die Rohingya haben keine Lobby, die sind in Bangladesch nicht gewollt, die sind in Myanmar schon gar nicht gewollt und ja, irgendwie 8 Jahre nach ihrer Vertreibung aus Myanmar, wenn wir 2017 als Ausgangspunkt nehmen, dann muss man sagen, dass sie in Bangladesch zwar Zuflucht gefunden haben, aber eben immer noch keine Rechte und kein Leben in Würde. Und ich glaube, das kann man auch nicht genug betonen, dass wirklich eigentlich überall, wo sie sind, in ihrem Heimatland, in Myanmar, in den Ländern, in die sie geflohen sind und wo sie Zuflucht gefunden haben auf eine Art und Weise, ja. Also dazu gehören ja neben Malaysia, Bangladesch, auch Indien, also viele Länder in der Region, dass sie da einfach massiven Einschränkungen, Diskriminierung ausgesetzt sind und dass sie eigentlich nirgendwo, wo sie sind, frei sind. Diese gewaltvolle Vertreibung der Rohingya aus Myanmar 2017, die bezeichnet die UN zum Beispiel oder hat sie damals als eine Art Lehrbuchbeispiel für ethnische Säuberung genannt.
Krass.
Und es ist eben wichtig, ja, dass diese fortdauernde Gewalt, die Menschen erleben, dass dieses generationsübergreifende Trauma, das die Rohingya erlebt haben, das zu verstehen, weil natürlich auch das Auswirkungen auf ihre Gesundheit heute in Bangladesch hat. Da gibt's einerseits, ne, die Leute, die sich an ihr Leben in Myanmar erinnern, die samt der Flashbacks und das, was wir oft als posttraumatische Belastungsstörung bezeichnen. Aber eben auch viele, die in dieses Camp hineingeboren wurden, die noch nie was anderes gesehen haben als diese Bambushütten, als den Stacheldrahtzaun und als diesen täglichen Kampf eigentlich um Würde und Selbstbestimmung.
Das klingt echt so dermaßen perspektivlos. Also finde es ganz, ganz schwer, da irgendwie einen Hoffnungsschimmer zu sehen oder ein Ende dieser Situation. Also, dass sie keine Lobby haben, ist so krass deutlich geworden, aber auch von allen Ländern da irgendwie so unerwünscht zu sein. Ich meine, das macht ja auch neben all den anderen Sachen, die wir gerade aufgezählt haben, macht das ja auch was mit einem selbst, ne? Wenn man das Gefühl hat, dass man überall nicht erwünscht ist.
Ich glaube, das ist auch für uns, die wir mit für die Rohingya arbeiten, eben auch an diesen unterschiedlichen Orten. Also wir sind ja mit Ärzte ohne Grenzen auch in Myanmar, in Malaysia und arbeiten mit den Rohingya, dass das für uns natürlich auch, ja, das macht schon was mit einem, irgendwie diese Perspektivlosigkeit so unmittelbar mitzubekommen. Und ich würde sagen, dass dieses Wort Perspektivlosigkeit auch wirklich in den Camps in Bangladesch nochmal eine ganz neue Ebene bekommt. Und genau deshalb ist es ja aber so wichtig, ne, dass wir die Menschen nicht vergessen. Wir können die Menschen nicht sich selbst überlassen und wir müssen echt mit allem, was wir haben, uns dafür einsetzen, dass es irgendwann doch eine Perspektive gibt. Und ich habe das in so vielen Gesprächen mit verschiedenen Rohingya, die ich geführt habe, irgendwie gehört, dass Leute gesagt haben, für mich, ja, wird sich die Situation nicht mehr ändern. Also ich gehe nicht davon aus, dass ich irgendwann nochmal nach Myanmar, in mein Heimatland, in mein Dorf zurückgehen kann oder auch nur das Camp verlassen werde. Aber so viele sagen eben, für meine Kinder, da muss es eine Perspektive geben. Also deren Leben soll sich nicht vollständig in diesem Camp abspielen müssen. Und da gibt es eben noch die Chance, dass es für die anders wird. Und genau, ich glaube, das ist ein Grund, warum eben im Camp so viele Menschen, so viele Rohingya auch extrem engagiert sind, sich für ihre Gemeinschaft einsetzen. Ja, so ein bisschen im Versuch, all der Fremdbestimmung, die dort herrscht, doch irgendwie was entgegenzusetzen und Dinge zu gestalten.
Ja, das klingt auch so ein kleines bisschen hoffnungsvoll, wobei ich auch echt extrem meinen Hut davor ziehe, wenn man so was Traumatisches erlebt hat, dass man da noch die Energie hat, sich für andere Menschen dann einzusetzen, auch im Camp, ne, und sich für die Gemeinschaft einzusetzen. Jana, erzähl nochmal, also ich will nochmal so ein bisschen auf deine Arbeit zurückkommen, um mir das ein bisschen besser vorzustellen. Also gehst du denn da alleine ins Camp zum Beispiel oder hast du DolmetscherInnen dabei? Also seid ihr immer so ein bisschen wie so ein kleines Team, das dann auf die Leute zugeht? Oder wie kann man sich das so vorstellen? Und wie kommst du auch an die Menschen heran? Oder kommen sie auf dich zu? Ist es mittlerweile so, dass es, wenn sie dich dann sehen, dass sie dann auf dich zukommen und dann irgendwie mit dir ins Gespräch kommen wollen und von ihren Problemen erzählen? Oder musst du auf die Leute zugehen?
Also wir haben echt total beeindruckende, engagierte lokale KollegInnen, die uns unterstützen. Und genau, ich bin sozusagen nicht alleine im Camp unterwegs, sondern ich bin immer irgendwie mit ein, zwei Kolleginnen unterwegs. Mhm. Normalerweise auch Rohingya, also die selbst im Camp leben, die selbst aus Myanmar vertrieben wurden und die eben Teil dieser Gemeinschaft sind. Ja. Und das heißt, genau, man muss sich vorstellen, mit denen bin ich dann im Camp unterwegs. Dieses Camp, also wir haben es ja besprochen, wie riesig das ist, wie vertrackt die Wege sind. Also ich würde mich alleine sofort verlaufen und es braucht echt eine ganze Weile, bis man ein bisschen eine Idee davon hat, wie das Camp aufgebaut ist und wo man wieder zu den Hauptstraßen zurückfindet und so weiter. Diese Arbeit der lokalen Kollegin ist so total, ist einfach wichtig und ohne die wird es nicht gehen. Ja. Wir können uns auf die verlassen, wir müssen uns auf die verlassen. Und einer von ihnen ist eben Hades, der ein sehr wichtiger Kollege für mich war während meiner Zeit in Bangladesch und der im wahrsten Sinne echt so die Brücke zur Gemeinschaft für uns ist. Ja, also mit seiner Hilfe konnte ich irgendwie verstehen, was brauchen die Menschen im Camp. Als ich damals ankam, habe ich vor allem mich konzentriert eben auf neu angekommene Rohingya, die aus Myanmar vertrieben wurden im Rahmen oder im Zuge der letzten Eskalation dort in Rakhine State. Und er hat mir echt geholfen, ja, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, zu verstehen, was sie brauchen, was die größten Bedürfnisse sind und wie wir die Leute am besten erreichen. Also mit wem müssen wir sprechen, bevor wir dann zum Beispiel auch sowas wie Impfkampagnen oder Informationskampagnen starten, ja, also ganz, ganz allgemein, welche Vorbehalte gibt's vielleicht auch, ja, unter den CampbewohnerInnen und wie können wir denen begegnen, dass wir eben unsere Arbeit machen können und dass wir die Leute erreichen. Und ja, ich glaube, das ist auch nochmal wichtig zu betonen, dass unsere komplette Arbeit in Bangladesch, aber überall anders auch von Ärzte ohne Grenzen eben auf der Akzeptanz und unserer Nähe zur Gemeinschaft, ja, beruht. Also nur so können wir sicherstellen, dass die kostenlose medizinische Versorgung auch alle erreicht. Und Hades ist eben so einerseits Experte für seine Gemeinschaft, vor allem, weil er, wie gesagt, ja auch selbst geflohen ist und dieselben Erfahrungen wie alle anderen gemacht hat, aber eben auch, weil er Experte für humanitäre Belange der Rohingya in Bangladesch ist. Und genau, man kann es vielleicht so zusammenfassen, er ist unser Auge und Ohr in den Camps und echt unverzichtbarer Bestandteil unseres Teams.
Und wahrscheinlich gibt es auch mehr von Hades sozusagen, ne? Also mehr Kollegen, mit denen ihr da zusammenarbeitet, weil Auge und Ohr von 1,2 Millionen Menschen ist natürlich überaus stressig.
Aber absolut, absolut.
Auch total spannend. Also Hades ist auch Rohingya, aber und er lebt im Camp, hat also auch keinen Geflüchtetenstatus, ne?
Das genau.
Heftig,
ja. Total. Also der lebt da im Camp und ist letztendlich auch geflüchtet und letztendlich geht es oft unter, ne? Viele Kolleginnen von Ärzte ohne Grenzen in Fluchtkontexten sind natürlich lokale Mitarbeitende. Wir sagen das ja auch immer wieder, ungefähr 90% unserer Mitarbeitenden leben und arbeiten in den Kontexten, in denen wir arbeiten, in denen wir die Hilfe anbieten. Mhm. So auch hier. Und jetzt zurück in die Camps in Myanmar. Also die Kolleginnen, die leben in denselben widrigen Umständen wie alle anderen auch. Und Hares hat wie viele andere Menschen im Camp auch eine echt dramatische Fluchtgeschichte hinter sich. Und damit ihr, liebe HörerInnen, auch eine Vorstellung davon bekommen könnt, was diese über 1 Million Menschen im Camp auf ihrer Flucht durchgemacht haben, hat uns Hares einfach mal seine Geschichte erzählt. Ein kurzer Hinweis vorneweg, Hares schildert sehr gewaltvolle Szenen. Und wenn euch das eventuell zu viel ist oder ihr Bedenken habt, dass es zu viel ist, dann springt bitte einfach 4 Minuten nach vorne.
I am Hares and I am
mein Name ist Hares. Ich bin ein Rohingya und 26 Jahre alt. Am 25. August 2017 bin ich aus Myanmar geflohen. Seitdem arbeite ich für Ärzte ohne Grenzen. Die Situation in Rakhine, Myanmar, war für uns Rohingya in jeder Hinsicht schwierig. Wir hatten kaum Zugang zu Gesundheitsversorgung oder Bildung. Unsere Bewegungsfreiheit war stark eingeschränkt. Genauso wie unsere Religionsfreiheit. Alles war begrenzt. Und die Lage wurde von Tag zu Tag schlimmer. Schon 2016 war die Situation angespannt. Aber im August 2017 eskalierte alles. Für uns war es ein Weltuntergang. Die Rohingya wurden auf offener Straße getötet. Frauen und Mädchen wurden vor den Augen ihrer Familien vergewaltigt. Kinder wurden getötet. Alte Menschen verbrannte man bei lebendigem Leib. In meinem Dorf gab es ein Massaker. Über 120 Menschen wurden getötet. Darunter auch einige meiner engen Klassenkameraden, Freunde und unsere Lehrer. Der Mann meiner Schwester und 5 Mitglieder seiner Familie wurden ebenfalls ermordet. Es war unerträglich. Viele Menschen in den Dörfern waren Zeugen dieser Grausamkeiten. Sie hatten große Angst, dass die Gewalt auch weitere Dörfer erreichen würde. Trotzdem, wir konnten uns nicht vorstellen, dass wir wirklich nach Bangladesch oder irgendwo anders hinfliehen müssten. Wir wollten nur in Sicherheit sein. Aber irgendwann wurde uns klar, sie wollten uns nicht in Rakhine haben. Sie wollten uns komplett aus unserer Heimat vertreiben. Es war offenbar systematisch geplant. Und 2017 wurde es zu unserer Realität. Es ist wie eine Bombe explodiert.
Genau, also Geschichten wie die von Haris haben wir leider sehr, sehr viele gehört. Menschen, die von Dorf zu Dorf immer weiterziehen mussten. Und auch Haris hat uns erzählt, dass Dörfer niedergebrannt wurden und die Menschen keine Wahl hatten, außer nach Bangladesch zu fliehen. Und es war wirklich keine leichte Entscheidung, aber ihre letzte Option ist zumindest das, was er uns erzählt hat.
It took like 14 days for us to arrive in Bangladesh after we left our village.
Nachdem wir unser Dorf verlassen hatten, brauchten wir ungefähr 14 Tage, um Bangladesch zu erreichen. Mein Vater war schon alt, meinen Brüdern ging es schlecht. Ich musste immer wieder jemanden tragen. Irgendwann konnte ich nicht mehr. Ich war so erschöpft, dass ich dachte, lasst mich einfach hier sterben. Meine Mutter sagte immer wieder, Haris, wir brauchen dich. Was sollen wir ohne dich tun? Mein ganzer Körper schmerzte. Meine Füße waren wundgelaufen. Einen ganzen Tag lang mussten wir durch ein Bachbett waten. Die Steine waren scharf und spitz. Wir hatten keine Schuhe, keine Sandalen. Wir waren barfuß. Und wir wussten nicht, wie lange wir noch laufen müssen. Wenn Menschen unterwegs starben, mussten wir sie zurücklassen. Ohne eine Beerdigung, ohne eine Zeremonie. Viele Frauen brachten ihre Babys während der Flucht zur Welt, ohne jegliche Versorgung. Zuerst liefen sie unter Wehen mit uns mit. Es gab keinen sicheren Ort, an dem sie sich ausruhen konnten. Und niemand konnte ihnen helfen. Alle versuchten nur, sich irgendwie in Sicherheit zu bringen. Es war, als würde die Welt untergehen.
It was like doomsday, I mean, the picture, or it was like doomsday. I still recall it, how it was like in Myanmar, I mean.
Ich erinnere mich noch genau daran, wie es in Myanmar war. Und jetzt sind wir hier in Bangladesch. Ich habe das Gefühl, es gibt keinen Platz für uns auf dieser Welt.
There is no any place for us. There is no wire.
Puh, also diese Schilderung ist echt schwer auszuhalten. Umso beeindruckender und krasser finde ich, dass er dann eben von Anfang an im Camp bei Ärzte ohne Grenzen sich eingebracht hat. Vielleicht, bevor wir noch konkret auf eure Zusammenarbeit eingehen. Christian, du hast ja vorhin gesagt, dass den Menschen die Staatsbürgerschaft aberkannt wurde und sie haben dadurch nicht mal einen Geflüchtetenstatus bekommen, ne? Das heißt, sie dürfen ja dann nicht arbeiten. Also wie ist das denn mit der Arbeit von Haris und von anderen, die mit Ärzte ohne Grenzen arbeiten?
Genau, es ist also extrem schwierig. Einige Menschen finden so Tagelöhnerjobs, aber wie gesagt, das ist wirklich so eine Grauzone. Und die Menschen sind gegenüber den Arbeitgebern in dem Sinne auch nicht geschützt. Die Menschen sind damit im Camp komplett vom humanitäre Hilfe abhängig. Nur als Beispiel, es gibt da so Essensrationen. Und da sprechen wir zurzeit von $10 pro Person pro Monat. Und dafür gibt es Reis und Öl. Und wenn man sich Aufnahmen pro Monat, aber wenn man sich Aufnahmen anhört von der Zeit, als es auf $10 nach oben gegangen ist, ja, also es kam von weniger auf oben, da wurde es gefeiert, dass jetzt auch Reis und Öl gegessen werden kann. Also ich weiß nicht, ich kann mir das immer sehr schwer vorstellen. Für $10 geht man hier unten an die Pizzeria und holt sich so eine Dreiviertel Pizza oder ein bisschen mehr als ein Döner in Berlin. Also es ist wirklich extrem wenig, wovon die Menschen leben müssen, Und gleichzeitig darf nicht gearbeitet werden. Also es kann kein zusätzliches Einkommen generiert werden. Und es bringt einfach so eine absolute Abhängigkeit mit sich. Dazu kommt noch, dass man von $10 im Monat nicht wirklich ausgewogen sich ernähren kann. Ne? Also da kommen wir wieder zurück zum Medizinischen. Wir behandeln halt im Camp auch wirklich regelmäßig Kinder und schwangere und stillende Frauen mit Mangelernährung. Einfach logischerweise. Ja? Der Energiebedarf von Heranwachsenden und auch von schwangeren und stillenden Frauen ist einfach höher als das, was $10 pro Monat kaufen können, pro Person. Und dadurch, dass die Menschen halt nicht arbeiten dürfen, ist da auch wirklich nicht eine Besserung in Sicht. Ne? Also vielleicht schafft die UN das mal auf $11 im Monat nach oben zu ziehen, aber nicht signifikant. Ja? Es wird letztendlich eher schlechter, ja, jetzt wieder. Die Menschen sind extrem verzweifelt, weil es wirklich keinen legalen Weg gibt, an zusätzliche Kalorien, an zusätzliches Essen zu kommen. Und da versuchen auch ja, viele das irgendwie anders. Wir sehen eine relativ hohe Kriminalität im Camp und machen uns da wirklich große Sorgen drum. Als NGO gibt es aber für uns eine Ausnahmeregelung. Ja? Wir dürfen die Menschen, die Rohingya, als sogenannte Freiwillige für uns arbeiten lassen. Und daher dürfen wir ihnen dann auch eine Aufwandsentschädigung bezahlen. Ja? Und das ist so eine kleine Lücke, die genutzt wird von allen Organisationen, die da im Camp arbeiten. Allerdings ist da eine ganz klare Obergrenze definiert, sprich darf alles schön auf Aufwandsentschädigung bleiben und darf nicht als Lohn abgerechnet werden. Letztendlich bemühen wir uns aber immer wieder darum, das auszuweiten und die Menschen auch entsprechend bezahlen zu können. Ja, das ist, also, da haben wir wirklich Interesse dran. Wir haben ja auch schon gehört, wie wichtig die Arbeit ist der Menschen, die im Camp leben. Und von daher würden wir gerne adäquat bezahlen. Also es ist keine Budgetgeschichte von unserer Seite. Und wir versuchen halt wirklich immer wieder die Grenzen von dem, was uns diese Aufwandsentschädigung, das Gesetz da vorgibt, aufzuweichen, auszuweiten und auch mehr zu zahlen und mehr den Menschen, also mehr finanzielle Anerkennung letztendlich für ihre tolle Arbeit zukommen zu lassen. Ja. Es ist oft extrem frustrierend, weil wir uns natürlich auch an die geltenden Regeln halten müssen, um weiter im Camp arbeiten zu können. Trotzdem wollen wir halt, wie gesagt, Arbeitsplätze schaffen und die Rohingya, die für uns arbeiten, auch damit empowern, sich um ihre Familien und die ganze Gemeinschaft kümmern zu können und die weiter unterstützen zu können.
Ja, das klingt auf jeden Fall gut. Das ist auch so ein Loophole, glaube ich, den man ausreizen kann. Mich verärgert das aber trotzdem so sehr, weil das sind alles so menschengemachte und so politisch gewollte Missstände, ne?
Absolut.
Und da kriege ich echt zu viel. Aber ja, immerhin ein Hoffnungsschimmer, weil diese Arbeit wäre ja auch, also die Arbeit, die ihr macht, die wäre ja ohne Menschen wie Haris ja auch gar nicht möglich. Also das ist so, wenn ihr sagt, 90% sind lokale Mitarbeitende und dass man dann irgendwie gucken muss, dass man diese Aufwandsentschädigung ausreizt, ist wirklich so, boah, also ja, da muss ich echt irgendwie aufpassen, jetzt nicht zu fluchen. Jana, ich will nochmal zurückkommen auf die Zusammenarbeit mit Haris oder wie du die Zusammenarbeit erlebst und was so ganz konkret sein Job ist. Du hast gesagt, er ist Vermittler auch oft im Camp und so. Das verstehe ich alles, aber kannst du uns da nochmal so richtig reinnehmen? Also wie sieht das ganz konkret aus? Was macht er genau?
Haris hat mich zum Beispiel an meinem allerersten Tag im Camp, ich habe ja schon von dem Weg zum Camp erzählt, aber er hat mich an meinem ersten Tag im Camp zum Beispiel erstmal gebrieft, als ich da angekommen bin. Er hat mir irgendwie über die Kultur der Rohingya erzählt, hat mir geholfen, Regeln, Gepflogenheiten zu verstehen, hat mir zum Beispiel eine Liste mit den wichtigsten Wörtern auf Rohingya gegeben. Und das war für mich natürlich genau von unschätzbarem Wert, um erstmal ja mich in diesem neuen Kontext irgendwie zu orientieren, aber auch um mich im Camp angemessen zu verhalten und entsprechend meine Arbeit machen zu können. Also, dass ich akzeptiert werde, dass ich niemanden direkt vor den Kopf stoße und wir irgendwie alle respektvoll miteinander umgehen können. Da hat er so den Grundstein für gelegt. Was er auch viel macht, eben so diese, was wir Kontextanalyse nennen, gemacht und viel mit mir geteilt. Das heißt, er hat uns quasi geholfen zu verstehen, an wen im Camp wir uns eigentlich wenden müssen. Also wenn wir Informationen benötigen, aber auch wenn wir sozusagen Infos ins Camp bringen möchten, sei es jetzt über die medizinische Versorgung, die wir anbieten oder genau eine neue Impfkampagne. Wobei mir auch echt geholfen hat, weil das auf den ersten Blick eben nicht so sichtbar ist, das sind die sozialen Hierarchien in diesem Camp zu verstehen. Weil natürlich leben alle erstmal ne, unter scheinbar gleich schlechten, schrecklichen Bedingungen in diesen Bambushütten, aber natürlich gibt es auch in dem Camp von über 1,2 Millionen Menschen soziale Hierarchien. Es gibt Unterschiede im Bildungshintergrund der Menschen, was sie in Myanmar gemacht haben, welchen ökonomischen Status sie damals hatten. Und diese Unterschiede leben natürlich auch teilweise in den Camps fort. Und dafür braucht es Menschen im Camp, die sie kennen, denen sie vertrauen und die sozusagen das Gesicht von MSF im Camp sind. Und genau, das war jetzt in meinem Fall, hat mir Hades dabei geholfen. Aber wie du auch schon vorhin gesagt hast, es gibt natürlich unzählige Hades für uns im Camp, die eben Veränderungen begleiten, Entwicklung im Camp und uns eben helfen, mit den Menschen, mit der Gemeinschaft in Verbindung zu bleiben. Weil sich genau natürlich auch immer viel ändert. Und als ich genau zum Beispiel 2024 ins Camp gekommen bin, in Bangladesch angekommen bin, sind eben gerade wieder viele neue Menschen aus Myanmar ins Camp gekommen. Die sind vor den erneuten Gewaltausbrüchen eben in Myanmar über die Grenze nach Bangladesch gekommen. Und das teilweise mit echt schweren Kriegsverletzungen. Also wir hatten Leute in unseren Kliniken behandelt mit Schusswunden, mit abgetrennten Gliedmaßen von Minen, von Luftangriffen. Genau, da muss man natürlich auch erstmal verstehen, was ist denen sozusagen widerfahren, neben den ganz offensichtlichen Bedarfen und irgendwie der Wundversorgung. Was brauchen die sonst noch? Die meisten von denen sind erstmal bei Verwandten untergekommen damals, die dann auch wiederum die Gewalterlebnisse von damals neu durchlebt haben. Also das ist nochmal eine ganz andere Dimension sozusagen von diesen erneuten Fluchtbewegungen. Aber genau, die Neuangekommenen haben irgendwie die Essensrationen ihrer Verwandten mitgegessen, die haben sich die Kleidung mit ihnen geteilt. Und wir wussten am Anfang eben auch überhaupt nicht, wo genau sind diese Menschen. Also wenn sie nicht irgendwie in unserer Notaufnahme landen, wo kommen die eigentlich unter, welche Bedürfnisse haben die und wie können wir sie eigentlich erreichen. Und auch da war Hades eben unter anderem derjenige, der diese Menschen für uns überhaupt erstmal sichtbar gemacht hat. Und durch ihn konnten wir dann eben auch diese Neuangekommenen Rohingya erreichen und uns auch besser für ihre Belange einsetzen.
Es ist echt eine richtig, richtig zentrale Rolle, die er da hat und die vielen lokalen Mitarbeitenden. Und das ist ja total wichtig, auch für eure Arbeit, ne? Und auch für die Rohingya selbst, dass da jemand irgendwie sozusagen zwischen den NGOs und MSF und Ärzte ohne Grenzen in dem Fall und den Menschen im Camp da irgendwie so vermitteln kann. Wenn ihr, wie ich auch, liebe HörerInnen, mehr über Hades wissen möchtet und neugierig seid, wie seine Arbeit im Konkreten aussieht, dann schaut doch mal auf der Website von Ärzte ohne Grenzen oder auf YouTube vorbei. Da führt Hades euch in einem Video durchs Camp und wir verlinken das Ganze natürlich auch in den Shownotes. Jana, wie hast du denn, also du hast ja gerade zum Beispiel diese Situation beschrieben mit den Neuangekommenen und so, ne? Also Hares Arbeit klingt ja auch sehr, also der hat wahnsinnig viele verschiedene Arbeitsbereiche, die er irgendwie da so im Einklang bringen muss, ne? Wie hast du ihn so erlebt? Wie geht der auf Menschen zu? Er hat ja selbst auch diese Fluchtgeschichte und diese Traumata, aber wie gesagt, spielt ja eine zentrale Rolle in der Arbeit von Ärzte ohne Grenzen. Wie geht der auf die Menschen im Camp zu? Wie hast du ihn so erlebt?
Also ich habe Hares als ein extrem ruhigen, sehr besonnenen Menschen kennengelernt. Gleichzeitig als einen sehr herzlichen und zuvorkommenden Kollegen. Und der ist wirklich, und ich glaube, das kann man gar nicht überschätzen, der es wirklich versteht, zuzuhören, ja, und auf seine GesprächspartnerInnen einzugehen. Und das verschafft ihm wirklich einen enormen Respekt unter seinen KollegInnen bei Ärzte ohne Grenzen, aber eben auch in der Rohingya-Community. Und alle wissen, dass man sich auf ihn verlassen kann zu 100%. Und viele haben ja auch gespiegelt, dass sie einfach seine professionelle Art extrem schätzen. Ich selber war einfach, glaube ich, am meisten davon beeindruckt, so von seiner Willensstärke und dieser Unbeirrbarkeit, die er irgendwie verkörpert. Ja, also wir haben es gesagt, er wohnt selbst im Camp, ist selbst geflohen, hat schlimmste Gewalterfahrungen mitgemacht und wohnt mit seiner Familie eben in einer dieser Bambushütten. Und trotzdem steht er jeden Morgen vor 8 in der Klinik auf der Matte mit frischem Hemd und leistet einen unglaublich integralen und professionellen Job. Er bietet irgendwie dieser Ungerechtigkeit und dieser Perspektivlosigkeit, über die wir schon gesprochen haben, einfach Tag ein, Tag aus aufs Neue die Stirn. Und das, ja, hat mich einfach schwer bewegt, mit so jemandem zusammenarbeiten zu dürfen.
Ja, klingt echt wahnsinnig beeindruckend und es deckt sich auch so bisschen mit meinen Erfahrungen nach dem Genozid in Rwanda. Hat man auch so viele Leute gesehen, die selber so schwer traumatisiert waren, die dann so zusammengekommen sind und für die Gemeinschaft so wahnsinnig viel geleistet haben. Und genau, was du auch gerade sagst, ne, so total willensstark sind und unbeirrbar. Und ich glaube auch, dass Arbeit ja auch helfen kann, ein bisschen Würde zurückzubekommen und irgendwie eine Art von Sinn stiften kann und irgendwie einem so eine Kontrolle zurückgeben kann in so einem, an so einem Ort, wo einem so alles Mögliche einfach weggenommen wird, wo man selber nichts mehr für sich irgendwie entscheiden kann. Jana, ich kann mir vorstellen, dass dein Einsatz in Bangladesch nicht einfach war. Also klar, ne, den Leuten vor Ort geht's auf jeden Fall viel, viel schlechter, aber auch für die Mitarbeitenden von Ärzte ohne Grenzen, wenn man so motivierte und beeindruckende Menschen wie Haris in dem Camp zurücklässt und diese Perspektivlosigkeit, über die wir heute schon viel gesprochen haben, so präsent ist, wie geht's dir dann damit? Und wie geht's dir vor allem jetzt damit, seitdem du zurück bist?
Also ich glaube schon, dass ich also in Bangladesch viel und auch im Nachhinein viel frustriert bin und war. Mhm. Ich arbeite ja seit vielen Jahren, irgendwie seit fast 10 Jahren mit Menschen, die von Flucht und Migration betroffen sind. Und da muss ich sagen, dass es mich trotzdem noch manchmal fassungslos macht, wie sehr überall, wo ich arbeite, ja, ob in Bangladesch jetzt konkret oder entlang der EU-Außengrenzen, mhm, wie Schutz und Rechte von Flüchtenden irgendwie systematisch untergraben werden. Und mit das Schwerste an der Arbeit ist oft diese Ungerechtigkeit, ja, dass ich eben wieder gehen kann in mein Zuhause, in mein sicheres Zuhause und die Menschen diese Option eben nicht haben, die bleiben müssen. Ja. Und gleichzeitig ist es sozusagen ja auch Antrieb. Also genau deswegen gibt es eigentlich keine andere Option, als meinen Job zu machen und da dran zu bleiben. Es geht um langfristige Veränderung für Menschen in echt komplexen humanitären Krisensituationen und die dauern. Und genau, ich habe über die Jahre viel von Menschen, mit Menschen wie Hades gelernt, die, wie gesagt, weitermachen, trotzen, ihr Leben meistern oder es zumindest versuchen, ja, und sich zum Beispiel für ihre Kinder einsetzen oder die Kinder von Freunden, die versuchen, ja, Bildung zu ermöglichen. Obwohl es im Camp ja eigentlich keine geregelten Schulen gibt, sind zum Beispiel viele Rohingya, die irgendwie nachmittags freiwillig als Lehrer und Lehrerin irgendwie Schulunterricht anbieten, damit irgendwie, genau, die Kinder doch noch irgendwas lernen und die einfach alles daran setzen, dass es, wenn eben nicht für sie, dann für ihre Kinder eine Zukunft geben kann. Und so, ich glaube schon, dieses Nicht-Einknicken-Wollen ist einfach wahnsinnig beeindruckend. Und es sind natürlich auch nicht alle, also ganz viele schaffen das auch einfach nicht. Also das muss man ja auch sagen. Ja. Das ist nicht, dass alle im Camp die Kraft aufbringen, irgendwie für die Gemeinschaft zu arbeiten, aber viele tun es trotzdem. Und ja, ich glaube, das sind so, ja, es ist ein ständiges Festhalten wie an ganz winzigen, dünnen Strohhalmen. Und Hades hat mir auch von einem Sprichwort eben erzählt, das seine Mutter oft gesagt hat. Und zwar, nach jeder dunklen Nacht wird wieder ein heller Tag kommen. Und dass er sich daran eben halt wirklich entlang gehangelt hat und das auch tut. Und wie gesagt, ich glaube, diese Beharrlichkeit, echt allen Widrigkeiten zum Trotz auf so ein Stück Selbstbestimmung zu pochen, das hat mich schon auch motiviert. Und genau, hat mich motiviert, selber dran zu bleiben, motiviert mich vor allem auch immer wieder darüber zu sprechen. Also jetzt auch, ich bin jetzt schon ein paar Monate wieder zurück, aber es treibt mich natürlich weiterhin um. Und mir haben eben so viele gesagt, Hades unter anderem, aber eben auch viele anderen Menschen im Camp, bitte sorgt dafür, dass die Welt uns nicht vergisst.
Ja, ich finde es wirklich, also ich werde auch total emotional. Ich finde es total schwer auszuhalten, wie gesagt, dass das alles so vermeidbare Missstände sind. Und umso froher bin ich, dass es solche Menschen wie Hares gibt, aber auch Menschen wie dich, Jana. Und hoffe, dass wir mit diesem Podcast auch einen ganz kleinen Mini-Teil dazu beitragen können, dass eben diese Hoffnung nach helleren Tagen weitergetragen werden kann. Denn diese Resilienz ist zwar gut, aber es sollte nicht so sein. Es sollte nicht sein, dass Menschen so ein Leben führen müssen. So.
Total. Auch von mir, Jana, ganz herzlichen Dank, denn neben den vielen Krisen, die uns alle beschäftigen, ja, kommen die Rohingya doch wirklich einfach viel, viel zu wenig Aufmerksamkeit. Das tut total weh und schmerzt, und durch die Geschichten, die du heute erzählt hast, durch die Erzählungen, können wir den Menschen auch hier in Deutschland wenigstens ein bisschen mehr näher bringen und den Fokus auf das Leid der Rohingya in Bangladesch lenken. Vielen Dank dafür. Und ja, wenn ihr, liebe Hörerinnen, den Rohingya auch irgendwie ein bisschen mehr Aufmerksamkeit schenken wollt, dann erzählt doch einfach euren Familien, euren Freunden von dem Podcast. Wenn ihr noch Austauschbedarf oder Fragen habt, dann schreibt uns einfach gerne in die Kommentare oder auch unter notaufnahme@ärzte-ohne-grenzen.de. Wir freuen uns über Anregungen, über Kritik oder Vorschläge für weitere Folgen. Die Mailadresse packen wir euch natürlich zur Sicherheit nochmal in die Shownotes. Nicht vergessen, die nächste Episode der Notaufnahme kommt voraussichtlich Ende Januar. Also dann geht es mal um was ganz anderes, und zwar um eine Krankheit, um das damit verbundene Stigma und um die finanziellen Kürzungen von humanitärer Hilfe von US-Präsident Trump. Haben wir heute auch drüber gesprochen. Wenn ihr da jetzt neugierig seid, dann freuen wir uns, wenn ihr uns dann auch in der nächsten Folge wieder zuhört.
So, ich habe mich wieder zusammen, ich habe mich wieder beruhigt. Ihr könnt uns natürlich auch auf dem Instagram-Account @ÄrzteOhneGrenzen folgen. Da bekommt ihr noch weitere Einblicke in das Leben und das Überleben der Rohingya. Und ihr könnt natürlich auch unsere Inhalte dort teilen und eurem Umfeld fleißig davon erzählen. Und wenn euch unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns, wenn ihr ihn in eurer Podcast-App positiv bewertet. Solche Bewertungen helfen uns sehr, neue HörerInnen auf unsere Inhalte aufmerksam zu machen. Und damit ihr unsere nächste Folge auf keinen Fall verpasst, folgt uns doch auf Apple Podcast und Spotify und überall sonst, wo es Podcasts gibt. So, das war's jetzt aber. Tschüss, danke Jana.
Tschüss.
Ciao, danke.
Notaufnahme, der Podcast von Ärzte ohne Grenzen.
Redaktion und Projektleitung: Clara Schneider, Andreas Koop und Regina Bischoff. Moderation: Anna Duschime und Christian Katzer. SprecherInnen: Christian und Bettina Conradi. Schnitt und Produktion: Christian Conradi.